Ja, das ist ja auch schon ein ganz schöner Knaller, wenn Sie sich vorstellen, dass Zorn das erste überlieferte Wort der europäischen Literaturgeschichte ist.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind ja mittlerweile in der griechischen Antike angekommen. Aber bevor wir zu den Philosophen kommen, möchte ich gerne noch über frühe andere Texte sprechen. Und wir haben ja schon über Hesiods Theogonie geredet und jetzt widmen wir uns endlich Homer. Über die Odyssee wird es in der nächsten Folge gehen und jetzt geht es um die Ilias und darüber spreche ich mit Katharina Wesselmann. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Sie sind Professorin für klassische Philologie an der Universität Potsdam und forschen und publizieren unter anderem auch zur Ilias. Die erste Frage ist ja immer eine persönliche. Wie ist denn das in Ihrem Leben eigentlich gekommen, dieses Interesse für, ich sag mal, diese alten Texte und dann irgendwann für Homer?
Ich hatte in der Schule keinen Griechischunterricht, aber Latein. Und in diesem Lateinunterricht habe ich immer von allen Lehrkräften gehört, dass ja letztlich die Griechen alles erfunden haben und so weiter und so fort. Und hatte auch ansonsten immer wieder, stößt man ja auf so Hinweise darauf, auf diese Singularität der Griechen und dass das die tollste Literatur sei und so weiter. Ich bin da inzwischen sehr ambivalent gegenüber dieser Idealisierung der griechischen Kultur. Aber es hat mich als Schülerin so sehr interessiert, was dahinter steckt, dass ich nach dem Abitur in einen Graecumskurs gegangen bin und dann tatsächlich auch sehr, sehr begeistert war von der griechischen Literatur. Das Erste, was wir gelesen haben im Studium, war die Medea von Euripides. Das hat mir schon wahnsinnig gut gefallen. Und dann ging ich aus verschiedenen Gründen nach Basel zum Studium und habe dort bei Joachim Lattertsch studiert, der ein großer Ilias-Forscher ist. Also der hatte da ein Riesenprojekt ins Leben gerufen, zu einer Neukommentierung von Homers Ilias, in das ich dann nach meiner Promotion, lange nach meinem Studium auch eingestiegen bin und dann ein Kommentarband gemacht habe zu einem Gesang der Ilias, zum siebten Gesang. Da war ich aber sozusagen schon durch mein Studium bei Lattertsch hingeführt worden. Also der konnte die Faszination dieser Geschichten ganz gut vermitteln.
Die Ilias scheint ja immer so ein nicht stiefmütterlich jetzt neben der Odyssee zu stehen oder so, aber ich habe das Gefühl, wenn man Leute fragt, vielleicht, dann tendieren sie vielleicht eventuell eher zur Odyssee. Was ich interessant fand auch, ist, dass, wenn man die Odyssee liest, dann geht das ja auch nicht direkt los mit Odysseus ist auf diesen Irrfahrten, sondern es passiert ganz viel davor. Aber da kommt dann vieles irgendwann, was man sich auch schon vorstellt, was wahrscheinlich passieren wird in der Odyssee, also wenn man sie liest. Und bei der Ilias fand ich jetzt interessant, dass ganz vieles, was man ja so zum Trojanischen Krieg weiß eigentlich, also man weiß, Paris stiehlt Helena und dann gibt es vorher diese Geschichte mit dem Apfel und den Göttinnen und dann wird das trojanische Pferd gebaut und die Stadt geht unter und so weiter und so fort. Das ist ja alles eigentlich gar nicht so der Inhalt der Ilias und das liegt daran, dass das quasi nicht die beiden einzigen Epen quasi aus der Zeit damals waren, oder in denen diese Geschichte des Trojanischen Kriegs abgehandelt wurde, sondern es gibt eigentlich noch Texte, die wir heute gar nicht mehr in dieser Form so richtig haben und diese beiden sind quasi noch in dieser Form erhalten und deswegen sind die quasi gar nicht jetzt nur diese beiden zusammen konzipiert worden, sondern es gibt eigentlich noch mehr, oder? Oder hätte es gegeben?
Ja, man ist sich natürlich nicht ganz darüber im Klaren, in welcher Reihenfolge diese Epen entstanden sind. Allgemein geht man in der Wissenschaft davon aus, dass die Ilias das ältere Epos ist, dann die Odyssee kommt und danach dann all diese beiden Epen so erfolgreich waren, so unheimlich intensiv rezipiert wurden, dass dann danach die Lücken gefüllt wurden, sozusagen durch die sogenannten kyklischen Epen. Also ein Kyklos, ein Zyklus ist ja ein Kreis Und man spricht ja von Mythenkreisen, also und da gibt es eben den trojanischen Mythenkreis, der all das umfasst und mehr, was Sie jetzt gerade gesagt haben, also Paris Entführung der Helena bis zum trojanischen Pferd und so. Und wie Sie gesagt haben, Ilias und Odyssee sind so zwei relativ kurze Episoden eigentlich innerhalb dieses großen Mythenkreises. In der Odyssee geht es nur um die Heimfahrt des Odysseus. Das sind 40 Tage, die da erzählt werden in diesem Epos. Und in der Ilias geht es eigentlich, wenn man es wirklich runterbricht, geht es um den Streit zwischen Agamemnon, dem Heerführer der Griechen, und Achilleus und um die Folgen dieses Streits. Und in der Ilias werden 51 Tage erzählt. Und das sind also jeweils relativ kurze Episoden im Vergleich zu dem gesamten Mythenkreis. Also wenn Sie können ja irgendwo noch vor Helena und Paris anfangen mit der Zeugung der Helena durch Zeus oder mit der Heirat von Achilles Eltern und dann bis wo der Trojakrieg geht. Also dann gibt's, es sind ja 20 Jahre Vorgeschichte und dann sind es 10 Jahre Krieg und dann sind 10 Jahre Heimkehr. Und dann geht es ja eigentlich weiter bis zur Gründung von Rom und alle möglichen mittelalterlichen Fortsetzungstraditionen. Also das ist eine wahnsinnig lange Zeit, in der diese beiden eben nur sehr kurze Episoden abbilden.
Dieser Trojanische Krieg, den hat es so nach dem aktuellen Stand der Forschung wahrscheinlich nicht in dieser Form gegeben, oder?
Nicht in dieser Form. Also Troja war vermutlich eine sehr wichtige Stadt. Man geht davon aus, dass es so eine Art Außenposten des Hethiterreichs war. Also da haben ja unter anderem Manfred Korfmann aus Tübingen und so haben dort gegraben. Und die haben, ich bin keine Archäologin und es gab ja in den 90er Jahren diesen wahnsinnigen Troja-Streit, wo Manfred Korfmann auch vorgeworfen wurde, dass er seine Funde überinterpretiere und so. Das kann ich wirklich alles nicht beurteilen, aber ich glaube, auch hier geht man davon aus, dass das doch eine wohlhabende, wichtige Stadt war. Die ist an einem wichtigen Punkt auch gelegen, nämlich an den Dardanellen, also was eben eine Stelle ist, an der man gut auf Schifffahrt Zölle erheben kann und so. Und es lässt sich feststellen, dass in diesem zweiten Jahrtausend vor Christus da schon einiges los war und dass die Stadt auch ein paar Mal abgebrannt ist. So viel kann man sagen. Das heißt, es war wahrscheinlich eine wichtige Stadt und da wurde sicher auch ab und zu Krieg geführt. Aber meines Wissens ist das das Einzige an Historizität, was wir sagen können zum Trojanischen Krieg. Ich meine, es ist natürlich schon eine sehr detaillierte Geschichte mit den ganzen Namen und Genealogien, so dass man immer versucht ist zu sagen, die muss es doch irgendwie gegeben haben, diese Leute. Aber es gibt natürlich auch fiktionale Universen, die sehr detailliert sind, wenn Sie jetzt zum Beispiel irgendwie an Herr der Ringe denken oder an Harry Potter oder so. Mit dem Unterschied, dass sie natürlich in einer anderen Zeit entstanden sind, mit auch anderen Möglichkeiten der Erinnerung und Bewahrung von Daten. Also
Weil viel mündlich, also weil es mündlich tradiert werden musste über lange Zeit.
genau, also Sie haben ja in der Ilias zum Beispiel, und das macht ja auch, Sie haben vorher gesagt, die Odyssee ist irgendwie populärer und an der Ilias ist eine Sache, die etwas sperrig ist, sind diese endlosen Aufzählungen, also Kataloge. Und da haben Sie zum Beispiel im zweiten Gesang haben Sie den Schiffskatalog, der ist über 200 Verse lang und da wird einfach nur aufgezählt, wer aus welcher griechischen Stadt mit welchem Schiffskontingent nach Troja fährt. Und da hat man natürlich oft gedacht, aha, das ist jetzt irgendwie in dieser mündlichen Kultur, ist es ein Versuch, eigentlich historiografisch zu arbeiten, also eine Chronik. Also diese Namen, die da sind, die sind historisch und die sollen erinnert werden. Ich finde das eine plausible Annahme, aber keine zwingende. Denn man könnte auch sagen, die Leute, die damals diese Geschichten erzählt haben, wollten griechische Orte ins Spiel bringen, um ihrem Publikum Identifikation zu ermöglichen, zum Beispiel.
Ja, das habe ich mich jetzt auch gefragt. Wie wurde das überhaupt vorgetragen oder was wissen wir zu der Entstehung und welche Rolle dieses Epos dann tatsächlich gespielt hat? Weil einerseits würde man denken, wenn ich jetzt irgendwo sitze auf dem Marktplatz und jemand erzählt mir jetzt diese Liste mit diesen Schiffen die ganze Zeit, checkt man vielleicht irgendwann geistig aus. Andererseits ist es vielleicht tatsächlich so, dass man denkt, ah, das kennen wir noch oder ach, die waren auch dabei oder sowas. Also daran schließt natürlich diese ganze Frage an Homer, der als Autor gesehen wird. Da ist ja auch umstritten bis zweifelhaft eigentlich, ob es diese Person eigentlich wirklich gegeben hat, oder?
Ja, da gibt es zahlreiche antike Legenden. Also es haben sich, glaube ich, fünf verschiedene Städte darum gestritten, als Geburtsstadt von Homer gelten zu dürfen. Man hat sich darüber viele Gedanken gemacht und das gab da so einen Turning Point in der Homer-Forschung also zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Das muss ich ein bisschen ausführen. Das ist eine komplizierte Geschichte und das sagt uns eben viel über diese Autorfrage. Die homerische Sprache ist ja Dichtung. Also die hat ein Versmaß, den sogenannten Hexameter. Das gibt es auch auf Deutsch. Also Goethe hat das zum Beispiel gemacht in Reineke Fuchs. Pfingsten, das liebliche Fest war gekommen, es grünten und blühten. Das ist ein deutscher Hexameter. Also sie haben sechs Hebungen in dem Vers. Der griechische, lateinische funktioniert ein bisschen anders, aber jedenfalls ist da eine Formelhaftigkeit drin, die den Text bindet. Und man geht davon aus, dass dieses Metrum eigentlich so eine Art Gedächtniskrücke war für den mündlichen Vortrag in schriftloser Zeit. Also es war wohl nicht so, dass die Leute alles auswendig gelernt haben. Aber sie arbeiten, also diese Epen arbeiten viel mit Formeln. Sie haben zum Beispiel so standardisierte Redeeinleitungen. Da steht dann immer wieder der gleiche Vers. Er nahm das Wort in den Mund und sagte es heraus, wird das oft übersetzt zum Beispiel. Diesen Vers finden Sie unzählige Male in den homerischen Epen. Da hat man sich nichts Neues einfallen lassen. Und eben in den 1920er Jahren gab es einen amerikanischen Forscher, Milman Perry, der auf die Idee kam, die Strukturen der homerischen Epen und der homerischen Sprache zu vergleichen mit serbokroatischen Volkserzählungen, die auch in dichterischer Form mündlich dargeboten wurden und wo es auch zumindest also keine vorgängige schriftliche Aufzeichnung gab. Und da hat er eben total viele Gemeinsamkeiten festgestellt. Also zum Beispiel haben sie ja bei den homerischen Figuren immer so sogenannte Epitheta, das sind Beiwörter. Also berühmt ist zum Beispiel die rosenfingrige Eos oder der Herr der Männer Agamemnon oder der fußschnelle Achilleus und so. Und da hat Milman Perry eben festgestellt, diese Beiwörter sind vor allem nach ihrer Stellung im Vers ausgewählt. Also ob Achilleus jetzt stark ist oder schnell oder fußschnell oder der Peleus-Sohn, das kommt vor allem darauf an, wo im Vers er steht. Also es ist eigentlich total plausibel, dass jemand, der diese Texte aufgeführt hat, dass der aus einer Tradition kam, wo er viele dieser Formeln so im Kopf hatte, dass er sie relativ spontan kombinieren konnte zu so einem Hexameter. Also das ist ein Handwerk, das offensichtlich irgendwie traditionell war. Sie können auch feststellen, es gibt so archäologische Befunde, die zeigen, dass manche Verse in Homers Dichtung älter sind als die Dichtung selbst. Also zum Beispiel werden da Waffen erwähnt, von denen wir archäologieseits wissen, dass die zum Zeitpunkt der Textgenese gar nicht mehr existiert haben. Also man geht davon aus, dass diese Bausteine zum Teil älter sind als die Texte. Und wenn wir dann jemanden haben, einen Homer, der da irgendwann mal sitzt im 8. Jahrhundert vor Christus oder so, als die Schrift eben wieder neu nach Griechenland kommt und Ilias und Odyssee aufschreibt, dann ist wahrscheinlich die plausibelste Annahme, dass der eben ein geschulter Dichter ist, der in dieser Tradition steht, der über diese Bausteine verfügt und der sich dann diese beiden Episoden aussucht, die Odyssee und die Ilias, und die aufschreibt, diesem neuen Medium Schrift anvertraut. Und wie viel da jetzt von ihm selbst ist und wie viel Tradition, das ist unmöglich zu entscheiden. Und deswegen ist es
Aber
vielleicht ein bisschen egal, ob es den Typ überhaupt gegeben hat.
ja, weil es um den Text geht, der aus ganz unterschiedlichen, vielleicht auch Versatzstücken irgendwie zusammengefügt wurde und das war dann eben der, mit dem dann danach gearbeitet
Ja,
wurde.
genau. Also nun muss man sagen, dass diese beiden eben ja, qualitativ halt sehr hochwertig sind und die wurden ja auch in der Antike schon wahnsinnig geschätzt. Und die späteren kyklischen Epen, also da gibt es zum Beispiel eins über den Untergang Trojas und es gibt eins über die Liebesgeschichte von Paris und Helena und so weiter und so fort. Und die Nostoi, die verschiedenen Heimkehrgeschichten und so, also neben der Heimkehr des Odysseus. Die sind uns nicht erhalten, weil eben schon antike Literaturkritiker sagen, die seien total schlecht und nur aufzählend und langweilig. Und deswegen haben wir von denen Zusammenfassungen, aber nicht mehr die Originaltexte. Das heißt, da ist schon was Besonderes an diesen homerischen Epen. Also er wird manchmal, irgendjemand hat ihn mal den genialen Zusammenfüger genannt. Vielleicht ist das ganz passend.
Was würden Sie denn vielleicht sagen in diesem Sinne? Ist das Besondere an der Ilias oder was kann man sagen? Was würden Sie sagen, ist eigentlich der Kern der Erzählung vielleicht, wenn man das erzählen kann? Man sagt ja immer, der Zorn des Achilles ist eigentlich das, was so das Hauptthema vielleicht ist, das alles hier zusammenhält.
Ja, das ist ja auch schon ein ganz schöner Knaller, wenn Sie sich vorstellen, dass Zorn das erste überlieferte Wort der europäischen Literaturgeschichte ist. Ne? Also
Damit fängt's an, ja.
Mänin aeide Thea, genau, singe den Zorn, singe Göttin, des Peleus-Sohnes Achill. Ja, und also worum geht es? Es geht ganz grob darum, die Griechen, die schon seit 10 Jahren oder knapp 10 Jahren vor Troja lagern und diese Stadt belagern und da nicht reinkommen, die rauben umliegende Orte aus und entführen da eben auch Frauen, unter anderem die Tochter eines Apollonpriesters, der dann ins Heerlager kommt, ein würdiger Honoratior, und zu Agamemnon sagt, bitte gib mir diese Frau, also diese meine Tochter zurück. Und Agamemnon jagt ihn dann fort und entehrt damit den Gott Apollon. Und Apollon schickt dann die Pest in dieses Griechenlager und alle sterben. Und Achill will sich dafür einsetzen, dass diese Pest aufhört und beruft einen Seher, Kalchas, und fragt den, was ist hier eigentlich los? Warum herrscht hier die Pest und wie können wir das beenden? Und dann kommt eben raus, das ist wegen Agamemnons Frevel. Und dann sagt Achilleus, du musst jetzt diese Frau zurückgeben, ihrem Vater. Und Agamemnon sagt, okay, das mache ich, aber dafür nehme ich mir deine. Und dann eskaliert eben dieser Streit zwischen den beiden Männern und Achilleus beschließt, nicht mehr mitzukämpfen. Und dann ist er eigentlich nicht mehr dabei. Und dann beginnt sozusagen der Hauptteil des
Und er
Epos.
ist eigentlich der wichtigste Krieger oder der größte, der
Genau,
stärkste, der, ja.
ja. Und ja, und dann, also das ist auch heute gar nicht so einfach zugänglich, deswegen ist die Odyssee meiner Meinung nach auch populärer. Dann gibt es eben unendliche Kampfszenen, ne? Also da tun sich einzelne Kämpfer hervor, manchmal sind es größere Schlachten, manchmal sind es kleinere und der berühmteste trojanische Krieger ist eben Hektor. Hector, der uns auch so als Familienvater oder als Familienmensch vorgeführt wird im Kontext seiner trojanischen Familie mit seinen alten Eltern und seiner Frau und seinem Baby. Die Griechen haben keinen besonderen Erfolg ohne Achilleus. Und das wird immer schlimmer, bis dann schließlich Achilles geliebter Freund Patroklos sagt, ich halte das jetzt nicht mehr aus hier mit deinem Streik. Die Griechen gehen zugrunde ohne uns. Und Achilleus willigt dann ein, Patroklos seine Waffen auszuleihen. Und Patroklos zieht in den Krieg und wird von Hektor umgebracht. Und daraufhin flippt Achilleus vollkommen aus, ist außer sich vor Trauer und Schmerz will sofort wieder mitkämpfen, um Hektor zu töten, um Patroklos zu rächen. Das macht er auch. Er tötet Hektor und kann aber trotzdem noch nicht von seinem Zorn lassen. Und schleift den Leichnam um das Heerlager, bis die Götter dann ein Einsehen haben den alten König Priamos, Hektors Vater, begleiten ins Heerlager der Griechen, damit der alte Mann den Leichnam seines Sohns auslösen kann. Und dann kommt es zu dieser berühmten Szene, wo der alte König und den Mörder seines Sohnes bittet, den Leichnam herzugeben und Achilleus seinerseits an seinen alten Vater denkt, der da einsam in Griechenland sitzt und dann den Leichnam hergibt und dann ist erstmal Waffenruhe, Patroklos und Hektor werden bestattet und dann ist aus. Also kein trojanisches Pferd. Genau, das ist nur, was mit Achilles Mänis gemeint ist, also sein Zorn, es ist zunächst der Zorn über Agamemnon, der zu dem Streik führt, aber dann ist es eben auch dieses wahnsinnige Wüten gegen Hektor. Das ist am Ende dann vorbei und damit ist dann eben auch das Epos aus.
Ja, das ist spannend, dass das jetzt die zentrale Erzählung ist. Wir kennen das ja heutzutage aus dem Kino sicher auch, dass es immer, wenn wir so Heldenerzählungen haben, es diesen Moment gibt, wo es sich nochmal umdreht. Also wo, weiß ich nicht, ja kurz vor Ende des Films, vor der großen Schlacht, kommt irgendwas raus, die Guten sind entzweit und dann aber entscheidet man sich doch nochmal um und greift irgendwie nochmal in die Schlacht ein und es bringt dann nochmal das Ende. Das haben wir natürlich in diesem ganzen trojanischen Kriegsepos in mehreren verschiedenen Sachen. So kann man sich ja auch das trojanische Pferd auch lesen. Da ist ja auch quasi dann schon gefühlt alles verloren und dann gewinnt man darüber noch. Warum ist aber gerade diese Episode jetzt über Achilles Zorn eine, der man jetzt diese oder dieses Umlenken und dieses Streiten vorher auch und dann diese Rachegeschichte, was kann man da sagen? Warum ist es gerade das, was hier dieses Epos bekommen hat?
Also ja, ich meine, das ist ein bisschen Willkür ist sicher dabei, denn es gibt natürlich unzählige tolle Episoden aus dem Troja-Mythos, die ja auch später von ganz vielen anderen AutorInnen verarbeitet worden sind. Was in der Ilias wirklich toll ist, ist, dass es so eine komplexe Darstellung ist. Also wir haben eigentlich wenig Figuren, die ausschließlich unsympathisch sind. Und wenn, dann gibt es immer einen Grund. Also ich glaube, der unangenehmste Typ in der Ilias ist wahrscheinlich Agamemnon. Der hat aber auch einen Grund dafür, dass er so wütend wird, als der Seher ihm sagt, gib mal deine Frau ab, die du hier geraubt hast, weil er mit diesem Seher eine Vorgeschichte hat. Und zwar hat der Seher ihm bereits prophezeit, dass er seine eigene Tochter Iphigenie opfern muss, um diesen Feldzug erfolgreich führen zu können. Das ist also so ein Konflikt, der selbst bei vielleicht der unsympathischsten Figur in diesem Epos noch ein bisschen die Handlung erklärt. Und andere sind dann ganz ambivalent. Also
Ganz
Achilleus.
kurz, das ist das, wo Goethe auch dann drüber geschrieben hat, ne?
Genau,
Iphigenie auf
genau.
Tauris, ja.
Ja. Andere Figuren, also am Achilleus, da kann ich, also bis heute kann man irgendwie den überhaupt nicht einordnen. Also auf der einen Seite, wenn Sie den ersten Gesang lesen und diesen Streit mit Agamemnon, da ist ein wahnsinniges Identifikationspotenzial meiner Meinung nach mit Achilleus, weil der sieht einen Missstand, er sieht diese Pest, er will helfen, er will da rational mit umgehen und dieses Problem lösen. Agamemnon ist einfach unmöglich, also ist so der prototypische inkompetente Chef, der dann eben also den Messenger shootet, ne? Also und an Achill auslässt, was sein persönliches Problem ist. Das finde ich eine unheimlich starke Szene, also wo ich wirklich immer sehr wütend geworden bin für Achilleus gegen Agamemnon. Dass dann aber Achilleus sich hinsetzt und beschließt, ich mache nicht mehr mit und damit seine eigenen Leute vollkommen ins Unglück reitet, ist eigentlich auch nicht viel besser, ne? Oder dann auch diese total eskalative Wut gegenüber Hektor. Das ist, ja, also man weiß nicht so recht, was man mit diesen Figuren anfangen soll. Und davon gibt es viele. Also auch zum Beispiel Helena ist eine sehr interessante Frauenfigur in diesem Epos. Also da hat man ja auch schon seit der Antike viel überlegt, ist sie eigentlich freiwillig da? Hat Paris wirklich entführt? Oder ist das so eine Liebesgeschichte, wo sie sich einfach nicht viel überlegt hat und damit diesen Mordskrieg ausgelöst hat? Ja, also ich glaube, diese charakterliche Ambivalenz, die macht das Ganze sehr, sehr interessant und eben auch gerade diese Episode.
Zur Rolle der Frauen, das fand ich auch nochmal interessant, weil der Krieg ja also losgeht aufgrund dieser Frauenentführung, aber hier ja dieser Streit auch nochmal mit dieser also mit dem Motiv der entführten Frau zusammenhängt. Einmal die Frauen, die geraubt werden und diese Frau wird ja dann aber Achill auch wieder, also die eigentlich schon geraubte Frau, dann wieder geraubt von Agamemnon und deswegen sagt er, ich kämpfe hier nicht mehr mit. Was kann man da noch vielleicht, bevor wir auch zu anderen Themen kommen, zu den Frauen sagen? Weil in der Odyssee zum Beispiel ist es ja so, dass die auch sehr vielschichtig sind, Odysseus Frau zum Beispiel, die sich den ganzen, diesen Männern, die sich da an sie ranschmeißen, irgendwie auch erwehren muss und so. Und es auch viele clevere Gestalten gibt. Hier jetzt haben wir natürlich viel mit Raub und so zu tun und die Frauen scheinen so objektiviert in diesem Krieg der Männer irgendwie zu sein, aber das ist wahrscheinlich vielschichtiger dargestellt.
Nee, das kann man schon so sagen. Also bei diesen Beutefrauen, um die sich Achill und Agamemnon streiten, die werden wirklich mit einem griechischen Begriff bezeichnet. Das heißt Torgeras, also das Ehrengeschenk. Also es ist ein Neutrum, es ist völlig, völlig objektifiziert. Und es gibt auch später zum Beispiel eine Situation, als Agamemnon eine Bittgesandtschaft zu Achilleus schickt und sagt, bitte, bitte, kämpf wieder mit uns mit. Im neunten Gesang ist das. Und da bringt er einen wahnsinnigen Geschenkekatalog mit. Also er bringt Dreifüße, also solche ge wertvollen Gefäße, wo man Kohlen drin verbrennt. Er bringt Pferde, besonders edle, schöne Pferde. Er bringt Brisees selbst, also die betreffende Frau, aber er bringt noch sieben andere Frauen mit, die besonders schön Wolle spinnen können und so. Also das ist eine totale Verdinglichung, würde ich sagen. Es gibt schon eine andere Dimension, also dass da vielleicht doch irgendwie sowas wie zwischenmenschliche Sympathie zwischen Achilleus und Briseis vorhanden ist. Das zeigt sich im Text sehr verhalten, aber es zeigt sich schon. Also Briseis geht unglücklich zu Agamemnon, heißt es. Und am Ende, als Patroklos stirbt, ist sie es, die sehr um ihn trauert und die eben sagt, Patroklos, du warst mir ein guter Freund. Also Irgendwie haben diese Frauen Persönlichkeiten, werden aber gehandelt als Ware. Helena hat unter diesen Beutefrauen einen besonderen Status, würde ich sagen. Sie ist ja auch doch die Tochter des Zeus, also hat auch so einen halbgöttlichen Status und ist sowieso eine, ja, so eine Superheldin, ne? Also das ist die schönste Frau der Welt. Sie ist als Kind schon mal entführt worden von Theseus. Sie wird jetzt von Paris entführt. Sie ist ja auch irgendwie unsterblich. Also sie begegnet uns ja dann in der Odyssee auch wieder, als sie dann mit Menelaos zusammenlebt. Also sie überlebt das Ganze alles, geht da sozusagen durch, ohne dass ihr ein Haar gekrümmt wird. Also das ist noch mal eine andere Nummer. Aber dass eben Frauen quasi als Statusobjekte da gehandelt werden, das würde ich ganz klar so benennen. Und das ist auch in der Antike. Bei dem Geschichtsschreiber Herodot haben sie in den ersten 5 Kapiteln seines Geschichtswerks genau diese Vorstellung, dass Griechen und Asiaten, also vom asiatischen Kontinent, sich immer gegenseitig Frauen gestohlen haben. Also Io wurde von den Phöniziern aus Griechenland gestohlen und Medea wurde von den Griechen aus Kolchis gestohlen und dann wurde Helena von einem Trojaner aus Griechenland gestohlen. Und so kam es dann zum Trojanischen Krieg. Also das ist schon bei Herodot irgendwie ja so ein übliches Verfahren, wo man sich, was vielleicht gar nicht viel mit Liebe zu tun hat, sondern eher so mit Status und gegenseitiger Demütigung.
Bevor es mit diesem Gespräch weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass dieser Podcast nur durch eure finanzielle Unterstützung funktionieren kann. Ich mache das ja alles alleine, also die Planung, die Anfragen der Gäste, die Aufzeichnung, Moderation, Schnitt, Hochladen, Texte schreiben, Bilder finden und so weiter. Und das kann ich nur stemmen, wenn ihr das finanziell unterstützt. Das geht auf steadyhq.com/geister. Und wenn ihr dann eine Mitgliedschaft abschließt, dann erhaltet ihr jeden Monat auch eine extra Folge. Ich bespreche nämlich zusammen mit dem Philosophen Jens Pier immer einen mehr oder weniger philosophischen Text. Das geht dann meistens so 2 Stunden. Ist ein intensives, tiefes Gespräch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr diese Texte auch mit uns zusammenlesen. Wir kündigen die immer recht früh an. Und dann gibt es so einen kleinen Kanal auf unserem Discord-Server, wo man schon mal seine Meinung dazu teilen kann. Und auch auf diesen Server kommt ihr, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. steadyhq.com/geister ist die Adresse. Ich wäre euch dafür sehr, sehr dankbar. Nur wenn das einige Leute machen, kann dieser Podcast immer so weitergehen. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text. Ja, das wollte ich nämlich fragen. Das scheint ja das große Thema auch in der Ilias zu sein, diese Ehre und auch die Konkurrenz, in der man ja steht zu anderen und auch, dass das zu so einer Hybris dann auch irgendwann führen kann, ne? Also, dass man sich überlegen fühlt, obwohl man es nicht ist oder dass man dann wie Achill auf einmal in diese Raserei verfällt. Also Ehre und Ruhm, das ist schon mit so das große Thema dieses Epos, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist aber eben auch interessant, weil das für die Figuren auch eine Rolle spielt. Also das griechische Wort dafür ist Kleos, also Ruhm. Das haben sie zum Beispiel in Wörtern, in Namen wie Sophokles oder Herakles ist das. Also der berühmte, durch Weisheit berühmte oder der durch Hera berühmte oder so sind das sprechende Namen. Das ist schon eine wahnsinnig wichtige.
Kleopatra auch, oder? Obwohl, weil das vielleicht ein ägyptischer
Ja,
Name.
doch, natürlich, ja, ist ein griechischer Name. Klar, das ist der Ruhm des Vaters eigentlich, würde ich sagen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht furchtbaren Blödsinn erzähle, aber ja. Und genau, und das sind wichtige Kategorien, also auch in der Geschichtsschreibung. Auch Herodot, der eben erwähnte, verwendet dieses Wort und sagt, er will erzählen von den Taten der Griechen und Barbaren, damit die nicht aklea werden, damit die nicht ruhmlos werden, also sondern, dass man sich immer an sie erinnern soll. Und die Figuren in der Ilias, da gibt es einige, für die das wichtig ist. Also Achill zum Beispiel ist ständig besorgt um seinen. Achill ist ja eine Figur, der ist in einer besonderen Situation. Also er hat als Kind schon prophezeit bekommen, er hat die Wahl, entweder jung vor Troja zu sterben, aber für immer Rom zu haben, oder in Phtia, in seiner Heimat zu bleiben, irgendeine nette Frau zu haben, x Kinder und Enkel zu zeugen und friedlich in der Schar seiner Familie zu sterben. Und er entscheidet sich wissentlich für den Ruhm und den frühen Tod. Und Helena ist es auch sehr, sehr wichtig, was die Leute über sie erzählen. Darüber spricht sie ab und zu und sie verfertigt auch selber so eine Art Erzählung. Also in der Ilias ist sie einmal dargestellt, wie sie ein Textil webt, auf dem der Krieg und die Ereignisse des Krieges dargestellt sind. Also sie hat auch ein Interesse daran, ihre eigene Geschichte irgendwie zu erzählen im Hinblick auf dieses Kleos. Das ist eine super wichtige Kategorie. Und eben, wenn man jemandem seine Frau wegnimmt, dann hat man den damit gedemütigt. Ich meine, das ist ja auch lebensweltlich so nach wie vor, ne? Also wenn in der Ukraine Frauen vergewaltigt werden von russischen Soldaten, dann machen die das ja auch nicht, weil die die Frauen so hübsch finden, sondern das ist eine gezielte Kriegsführungsstrategie. Und Agamemnon sagt das in der Ilias. An einer Stelle sagt er, wir werden diese Stadt jetzt einnehmen und niemand geht nach Hause, bevor er nicht eine Trojanerin vergewaltigt hat. Also ja, wie heute halt auch.
Warum ist das so wichtig für die alten Griechen oder in diesem Mythos dieser Ruhm, diese Ehre oder warum ist es für Achill wichtig? Weil dieses Thema, dass man, also dass er jetzt wirklich vor die Wahl gestellt wird, du könntest auch ein ruhiges Leben mit der Familie haben, also dass man sich auch gegen die Familie und für den Krieg entscheidet oder gegen die Familie und für den Ruhm, wird das verargumentiert irgendwie in dem Epos? Warum macht man das?
Naja, also da gibt's verschiedene Überlegungen, auch gegenläufige in der griechischen Antike. Also, jetzt muss ich schon wieder Herodot erwähnen, aber da wird zum Beispiel als glücklichster Mensch an einer Stelle jemand bezeichnet von dem weisen Solon. Ein gewisser Telos, der eigentlich nichts Besonderes gemacht hat in seinem Leben, sondern einfach irgendwie Söhne gezeugt und für seine Heimat Krieg geführt und in fortgeschrittenem Alter friedlich gestorben sei, das sei der glücklichste Mensch der Welt. Also es gibt sozusagen diese Alternative der glücklichen Mediokrität, gibt es im griechischen Denken schon. In der Ilias, in der Odyssee, eher nicht, würde ich sagen. Ich glaube, das ist schon so eine Heldenwelt, wo es unheimlich wichtig ist, dass man sich spezifischer hervortut. Eine interessante gegenläufige Passage gibt es aber in der Odyssee. Und zwar als Odysseus in die Unterwelt geht, trifft er den dann schon verstorbenen Achilleus. Und fragt ihn, wie es ihm so geht. Und Achill sagt, mir geht's ganz schlecht. Die Unterwelt, der Tod ist das Schlimmste, was es gibt, und ich wäre lieber der ärmste Knecht auf der Welt, aber dafür noch am Leben. Also das ist irgendwie, könnte man das so lesen, als ob sich Achill verkalkuliert hat mit seinem Lebensplan.
Also gab es gar keine Jenseitsvorstellung in dem Sinne, in dem man etwas Positives nach dem Tod erhalten würde dafür, dass man besonders heroisch war. Wobei es gibt manche Sterbliche, die zu Halbgöttern dann werden können, oder? In manchen Mythen, wenn ich mich
Ja, also
richtig
es gibt
erinnere.
in der griechisch-römischen Antike gibt es ja sozusagen keine katechisierte Jenseitsvorstellung, sondern das Jenseits ist bei jedem Autor wieder anders. Das kann auch sehr nett und angenehm sein. Da gibt es ja dann auch die Inseln der Seligen und solche Sachen. Aber bei Homer ist es tatsächlich ausgesprochen trostlos. Also das ist auch etwas, was ich nie so ganz verstanden habe, wie man mit so einer Jenseitsvorstellung überhaupt leben kann. Also die Leute sind in der Unterwelt als Schatten, es ist irgendwie immer dunkel, es ist Sie sind unglücklich, so. Und auch überhaupt nicht irgendwie, also man kann geleistet haben, was man will. Man kriegt keine Vergünstigungen im Schattenreich. Was passiert ist, dass sich die Leute freuen wieder über den Ruhm, den sie auf der Erde oder ihre Nachfahren haben. Also Odysseus erzählt Achilles, dass dass sein Sohn, Achilles Sohn Neoptolemos, dass der ein tapferer Krieger geworden ist. Und das freut Achilles. Also das ist sozusagen immer noch eine Währung im Jenseits. Aber trotzdem sitzt man da für immer und ewig in der Dunkelheit und grämt sich.
Meine, ich erinnere das auch aus der ägyptischen Antike, aber vielleicht schmeißt sie auch zusammen mit der griechischen Antike, dass, wie ist das mit dem, sich einen Namen zu machen? Also ist das wichtig quasi, dass man selbst im Namen dann noch lebt? Weil das ist nun, also auch wenn es ihn höchstwahrscheinlich in der Form nicht gegeben hat, aber das wäre Achille ja gelungen, also wenn wir jetzt noch irgendwie 2025 über ihn hier in einem Podcast reden.
Genau, also das vielleicht ist da auch irgendwie der Nachruhm zu trennen vom persönlichen Glück. Also was ja, also diese Geschichte, die ich vorhin erzählt habe bei Herodot über diesen Telos, der sozusagen in seiner Mittelmäßigkeit der glücklichste Mensch ist, das ist ja dann Eudaimonia, also ja,
Ja,
eine Art.
Aristoteles gibt's das doch, ja.
Genau, so eine Glückseligkeit und das ist was anderes als Ruhm. Vielleicht hat das gar nicht so viel miteinander zu tun. Also die Kleos-Rechnung, die Ruhm-Rechnung von Achill ist aufgegangen. Das hat aber wenig zu tun mit persönlichem Glück. Das ist ja dann auch zum Beispiel später so, also der mythische Gründer Roms, Aeneas, der ja auch ein Trojaner ist, der aus Troja flieht und den dann Vergil in seiner Aeneis vor allem unsterblich gemacht hat. Das ist ja auch ein tief unglücklicher Mensch, der zu seinem Sohn sagt, also du kannst von mir Tapferkeit lernen, aber nicht Glück, weil der eben als Geflüchteter da unglaubliche Gefahren bestehen muss und den Verlust wahnsinnig vieler geliebter Menschen miterleben muss und dann lernt er die nette Dido kennen in Karthago und könnte da vielleicht bleiben und das Leben genießen. Aber nein, die Götter jagen ihn weiter, weil er dieses Fatum erfüllen muss. Er muss sein Schicksal erfüllen und eben sich in Italien niederlassen, damit irgendwann Rom gegründet werden kann. Also irgendwie ist so eine weltgeschichtliche Bedeutung, das ist wahrscheinlich dieser Ruhm, der aber eben mit persönlichem Glück wahrscheinlich nicht so viel zu tun hat.
Sie haben ja schon auch aktuelle Kriege angesprochen und wir befinden uns ja leider immer noch in kriegerischen Zeiten und es ist ja bei Kriegen immer so, es gibt irgendwie einen Auslöser meistens, irgend so einen Nullpunkt, ab dem dann die eine Seite zumindest sagt, da hat jetzt der Krieg begonnen, manchmal sagt die andere, das hat schon viel früher anders begonnen. Was erzählt uns denn die Ilias jetzt über den Krieg selbst eigentlich, also wenn wir jetzt hier so eigentlich das älteste, unseren ältesten literarischen Text in der Literaturtradition des Westens hier sehen und das beginnt direkt mit dem Zorn und es geht um den Krieg, das ist ja trotzdem ein Text, der dieses Ruhmreiche ja auch feiert. Wir würden ja jetzt nicht sagen, also es gibt's bei der Filmkritik gibt es ganz oft, dass man bei Kriegsfilmen sich fragt, ist es denn jetzt ein Antikriegsfilm? Kann es einen Antikriegsfilm überhaupt geben, der den Krieg wieder abbildet und so weiter? Also, dass wir uns mit dem Krieg beschäftigen, irgendwie kulturell, popkulturell, das ist ja schon lange so, aber es geht ja wohl auf die Ilias irgendwie zurück. Diese beiden Lager zum Beispiel, ist es da so, dass die einen tatsächlich die Guten sind und die anderen die Schlechten sind? Weil ich meine, die einen haben mit einem Frauenraub angefangen, aber die anderen haben ja auch Frauen geraubt und so weiter. Das würde mich interessieren, was. Wie reflektiert die Ilias eigentlich diesen Krieg selbst und sieht sie da eine Sinnlosigkeit oder nicht?
Also, wenn man von einem Antikriegsfilm redet, dann redet man ja immer, dann denkt man ja an einen Film, der sagt, es darf keine Kriege geben oder es soll keine Kriege geben oder es muss keine Kriege geben. Und ich glaube, das ist ein moderner Gedanke. Ich glaube, es hat sich in der Antike nie jemand vorstellen können, dass es irgendwie keinen Krieg gibt. Und es war nie eine Idee, dass man aufhört, Krieg zu führen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das irgendjemand großartig überlegt hat, weil es so wenig greifbar war, weil dauernd Krieg war. Was aber die Ilias ganz deutlich zeigt, ist die Schrecklichkeit des Krieges. Also es gibt überhaupt nicht die Guten und die Bösen. Also im Gegenteil, sie haben mit den Griechen haben sie die Partei, mit denen sich das homerische Primärpublikum vermutlich identifiziert. Und natürlich auch die erfolgreiche Partei, die am Schluss den Krieg gewinnt. Und dann haben sie aber eben die Trojaner, die, und das ist situativ bedingt, die eben nicht im Kriegslager dargestellt werden, sondern in ihren häuslichen Bereichen. Also sie haben da diese wahnsinnig anrührende Szene zwischen Hektor und seiner Frau und seinem kleinen Sohn. Sie haben eben dieses Familienleben da bei Priamos. Und es ist unglaublich traurig, als Hektor stirbt und dann also vor den Augen seiner Frau da um Troja geschleift wird. Das ist kaum zu ertragen. Und das ist sicher auch so intendiert, dass es wahnsinnig viel im Leser oder Hörer auslöst. Auch dieser unglaubliche Schmerz des Achilleus, als sein Geliebter getötet wird, oder die furchtbaren Leiden, die Odysseus durchmachen muss auf seinen Irrfahrten. Also das ist alles kein bisschen geschönt. Also ich würde sagen, so eine Idealisierung des Krieges, also ist vielleicht auch eine moderne Sache. Also wohl die Möglichkeit der Abschaffung aller Kriege, wie auch die Idealisierung, also so dieses Heroische in den Kampf ziehen im Ersten Weltkrieg oder so, das haben sie in der Antike eigentlich nicht. Die wollen ja auch alle nicht mit unbedingt. Also Odysseus stellt sich wahnsinnig, damit er nicht eingezogen wird zu diesem Troja-Feldzug. Er wird nur dann durchschaut und muss trotzdem mitgehen. Aber Odysseus ist zum Beispiel einer, der viel lieber zu Hause geblieben bei seiner Frau und seinem Sohn. Also ja, ich würde sagen, das ist so diese Doppelung. Sie haben einerseits die schonungslose Darstellung der Schrecken des Krieges, aber insofern ist es keine Antikriegsliteratur, weil niemals ernsthaft der Gedanke aufkommt, dass man Kriege einfach bleiben lassen könnte.
Was würden Sie vielleicht noch sagen, sind wichtige Themen der Ilias, solche abstrakteren Sachen neben denen, über die wir jetzt schon gesprochen haben?
Eine Sache, die sehr interessant ist, ist die Macht der Gottheiten über die Menschen.
Ach, das wollte ich ansprechen, ja klar.
Ja, das ist auch so ein Lieblingsthema der Homer-Forschung. Das ist eben auch sehr interessant und sehr ambivalent. Also eine ganz wichtige Szene in dem Kontext, die immer wieder zitiert wird, ist die sogenannte Pandaros-Episode. Sie haben im dritten Gesang einen Zweikampf zwischen Paris und Menelaos, also zwischen den beiden Männern der Helena. Und vor dem Zweikampf sagt man, so, jetzt sollen die beiden sich mal bekämpfen und wer gewinnt, der bekommt die Helena und dann ist der Krieg aus. Und dann gibt es diesen Kampf und Menelaos ist klar überlegen und würde Paris umbringen, wenn nicht Paris Schutzgottheit Aphrodite ihn schnappen würde und ins Schlafzimmer setzen würde in Troja. Also die entrafft ihn. Der ist plötzlich einfach nicht mehr da. Und dann sagen die Griechen und die Trojaner eigentlich beide, ja, also der Fall ist eindeutig. Menelaos war der Überlegene. Also jetzt geben wir denen die Helena zurück und dann ist der Krieg vorbei. Und dann will die Göttin Athene will das verhindern, diesen Friedensschluss. Und sie will einen der trojanischen Krieger dazu bringen, ein Attentat zu begehen auf Menelaos. Also jemand soll auf Menelaos schießen, damit der Krieg wieder losgeht, damit eben der Zwiespalt wieder aufbricht. Und diesen Krieger muss sie suchen. Sie kann nicht einfach den ersten besten Typen antippen und den hypnotisieren, dass er einen Pfeil auf Menelaos schießt, sondern sie geht durch die Reihen der Männer und guckt, wer macht sowas. Also da ist dann so eine doppelte Motivation im Spiel. Also die Götter können einen dazu bringen, etwas zu tun. Aber man muss auch irgendwie selber schon die Veranlagung oder Neigung dazu haben. Und das finde ich auch super interessant, weil das natürlich ganz viel ja, aussagt über die Willensfreiheit auch der homerischen Figuren.
Was genau? Also was, wie sehen Sie das da drin?
Eine Gottheit hat nur dann Macht über mich, wenn ich ihr ohnehin schon irgendwie zugeneigt bin. Gut, vielleicht haben Sie recht, vielleicht Willensfreiheit ist nicht das richtige Wort. Aber die Gottheit repräsentiert irgendwie meine Persönlichkeitsstruktur. Also ich werde nicht einfach als Marionette ganz gegen meine Natur und gegen meinen Willen von der Göttin versklavt. Also es gibt eine andere Szene, die unmittelbar nach dieser Zweikampfszene kommt, die ist in der Hinsicht auch interessant. Ist ein bisschen anders und zwar, also eben Paris wird vom Schlachtfeld auf sein Bett gesetzt und dann geht Aphrodite, geht dann zu Helena und sagt so, jetzt geh mal zu Paris und sei mal ein bisschen nett zu dem. Und Aphrodite sagt, Helena sagt, nein, das möchte ich nicht. Menelaos hat sich gerade als der Überlegene erwiesen. Ich will nicht mehr zu diesem Schwächling. Ich will zu meinem früheren Mann zurück. Und dann droht ihr Aphrodite und sagt, wenn du nicht so machst, wie ich will, dann wird es dir schlecht ergehen. Also bedroht sie sogar mit dem Tod. Und deswegen muss Helena zurück zu Paris gehen. Und da könnte man jetzt natürlich auf der einen Seite lesen, Helena wird gezwungen, ganz gegen ihren Willen, der Göttin der Liebe. Man könnte aber auch die Aphrodite interpretieren als Verbildlichung
Ja.
einer Persönlichkeit, die Helena eben ist. Die schönste Frau, die alle Männer betört, die sich übrigens auch ihren eigenen Mann selbst aussucht, Menelaos. Also die hat eine besondere Neigung zur Göttin Aphrodite und deswegen hat die Aphrodite auch Macht über sie. Also irgendwie so.
Das ist spannend. Stimmt. Das ist ja so, dass wir unterschiedliche ja, Themen eigentlich sehen können, aus denen Götter vielleicht auch entstehen. Also es ist sicherlich nicht eindeutig, aber wir haben ja einerseits bei bestimmt den griechischen Göttern und Göttinnen das ja ganz stark, dass es irgendwie eine soziologische Komponente erfasst hat. Also man guckt sich an, wie, was gibt es alles in der Gesellschaft? Und dann gibt es ja oft eine Gottheit dafür, also die dann damit was zu tun hat, für die Jagd zum Beispiel oder des Weins und des Trinkens und so weiter und so fort. Und gleichzeitig gibt es ja auch so eine psychologische Dimension eigentlich der Götter, dass man sagt, naja, der eine ist eher jähzornig oder eher der Gott der Wut oder ist vielleicht des Wuts und des Krieges oder so. Also da hat man diese Überschneidungen. Und das ist dann wahrscheinlich, kann man in der Ilias sich wahrscheinlich auch fragen, sind es eher Personifikationen von bestimmten menschlichen Sachen oder sind es tatsächlich einfach eigene Akteure? Das lässt sich wahrscheinlich gar nicht so genau trennen.
Da gilt wieder das Gleiche, was ich vorher auch über die Unterwelt gesagt habe. Also die Götter in ihren literarischen Formen sind bei jedem Autor anders. Und ich glaube, da kommen eben ganz viele Sachen zusammen. Also es gibt ja auch mehrere Gottheiten, die ganz verschiedene Funktionen und Persönlichkeiten haben. Oder vielleicht nicht ganz verschiedene, aber sagen wir mal unterschiedliche. Also Apollon ist der Gott der Kunst, der Vater der Musen. Er ist aber auch der Gott der Heilkunst und er ist der Gott der Weissagung. Also das sind Kapazitäten oder Kompetenzen, die sind jetzt nicht wahnsinnig weit voneinander entfernt, aber sie sind doch deutlich verschieden. Oder es gibt so Gottheiten, die ineinander verschmelzen. Also zum Beispiel Diana Artemis, die Göttin der Jagd. Er wird identifiziert mit Luna Selene, also der Göttin des Mondes, wie auch Apollon mit dem Sonnengott identifiziert sind. Die beiden sind ja Zwillinge.
Stimmt,
Und
diese natürliche Komponente haben wir auch noch, ne? Das ist,
genau,
ja.
und Artemis, Diana, Luna, Selene, die hat dann auch noch eine Persönlichkeit als Hekate, also so eine Hexengottheit der Unterwelt. Das hat dann wahrscheinlich mit dieser Mondidentität zu tun. Erklärbar ist das Ganze wahrscheinlich durch verschiedene Kultsituationen. Also sie haben da eine sehr disparate Welt und überall kleine Heiligtümer und Kulte und Pausanias hat das sehr schön beschrieben in sehr viel späterer Zeit, so diese antike Religionslandschaft. Also ja, also ich denke immer ein bisschen an die katholischen Heiligen. Also die sind irgendwo verortet, weil man da eine Reliquie von ihnen hat oder weil sie daherkamen. Und dann gibt es Mythologien, die an ihnen hängen und dann sind sie eben die Patronin der Gelehrsamkeit oder der Zahnmedizin oder sonst was. Also ich denke, so ähnlich läuft das mit den antiken Gottheiten auch ab und in ihren literarischen Persönlichkeiten, da sind sie natürlich literarische Figuren einfach. Also da unterscheidet sich jetzt eine Aphrodite nicht kategorisch von einer Helena. Das ist halt so wie der Autor oder die Autorin der homerischen Epen ihre Figuren malt.
Ja, das ist ja in diesen Schauergeschichten von H.P. Lovecraft zum Beispiel immer so, dass man gar nicht verstehen kann, was im Kosmos passiert. Daraus zieht er so seinen Horror ja in diesen Geschichten. Muss ich nur gerade dran denken, weil das in der griechischen Antike ja eigentlich, also vor allem in diesem Text jetzt schon das Gegenteil ist, oder? Also die Götter sind auch so jähzornig wie Menschen, die greifen auch ein, die streiten sich auch, die sind auch Akteure, aber kann man. Könnte man sowas sagen wie, die Menschen sind nur Spielbälle der Götter? Eigentlich nicht, oder? Also die müssen auch irgendwie verhandeln und eingreifen. Die Götter haben mehr Macht, aber ist es schon so, dass dass es auch klar ist eigentlich, was die wollen und nicht nur so ganz im Hinterzimmer irgendwie da das alles lenken?
Nee, also bei Homer sind sie keine Spielbälle. Also die Götter greifen ein und liefern, also sagen wir mal so, die sind die Architekten der Situation. Aber wie sich die Menschen in der Situation verhalten, hat doch viele Freiheitsdimensionen. Also ich denke jetzt gerade an diesen Streit eben zwischen Achilleus und Agamemnon. Achilleus will nicht mehr mitkämpfen und er will, dass die Griechen ohne ihn gedemütigt werden und in der Schlacht versagen. Und das kann er aber nicht ganz allein. Er muss dann seine göttliche Mutter um Hilfe bitten. Also Achilles Mutter Thetis geht dann zu Zeus und sagt, kannst du bitte das Schlachtglück der Griechen minimieren, damit die Trojaner Überhand gewinnen, damit sie merken, was sie an meinem Sohn hatten und wie wichtig der ist fürs griechische Heer. Und dazu lässt sich dann Zeus irgendwie überreden und dreht dann so einiges, aber er kann das auch nicht ganz alleine. Also er wird immer wieder torpediert, auch von Hera und Athene, die beide entschieden auf den Seiten der Griechen stehen. Und wenn Zeus einem trojanischen Krieger Kraft verleiht, dann greifen Hera und Athene wieder auf der anderen Seite ein. Also die Götter manipulieren, aber sie können nicht zu 100% entscheiden, was auf der menschlichen Ebene dann passiert.
Kann man da irgendwas rausziehen, wie die Menschen sich tatsächlich im Kosmos damals irgendwie gesehen haben oder in der Welt? Man hatte schon das Gefühl, die Götter wachen irgendwie überein, aber sie konnten eigentlich auch genauso gut einen bestrafen, oder? Also man hat gehofft, aber war man auch in Furcht?
Also da glaube ich wirklich, dass die antiken Glaubensvorstellungen oder die religiösen Vorstellungen, dass die sehr, 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 sehr unterschiedlich waren. Also sie haben Philosophen, die sagen, es gibt überhaupt keine Götter. Sie haben
Ja.
Philosophen, die sagen, es gibt Götter, aber die greifen überhaupt nicht ins Menschenleben ein. Dann haben sie diese literarischen Darstellungen, wo die Götter sagen wir mal, nicht so todernst genommen werden. Bei Homer sind es ja schon auch zum Teil ein bisschen karikaturhafte Wesen und bei anderen Autoren später, bei Ovid zum Beispiel, noch viel mehr. Und dann haben sie aber die Kultebene, wo sie eben einen Schrein haben für den Gott sowieso und dem opfern sie, weil sie gerne ein Kind bekommen möchten. Und ich glaube, dass die Leute da sehr unterschiedlich gelebt haben. Es gibt eben keine übergeordnete Institution wie die katholische Kirche, die sagt, so und so ist es, sondern da macht eben jede Kultgemeinschaft, macht da ihr eigenes Ding.
Was könnte man, wenn wir jetzt Richtung Ende gehen, noch sagen? Wie wird dann die Ilias später vielleicht aufgenommen, kommentiert? Oder gibt es Philosophen, die mit diesen Geschichten nochmal weiterarbeiten? Werden das einfach auch Sprachbilder vielleicht dann in der griechischen Antike? Wie geht's mit diesem Text in der griechischen Antike weiter?
Naja, also die Rezeption ist sehr intensiv und sehr rasant. Also sie haben schon früh, so im 7., 6. Jahrhundert, haben sie Vasenbilder zum Beispiel, die deutlich Szenen aus der Ilias zeigen oder aus der Odyssee. Ganz berühmt zum Beispiel diese Darstellung, wie Odysseus und seine Gefährten dem Kyklopen Polyphem diesen brennenden oder glühenden Pfahl ins Auge rammen. Dann haben sie die frühgriechische Lyrik, also so Leute wie Sappho zum Beispiel oder Archilochos, die sich auch befassen mit, also natürlich mit dem Troja-Mythos, aber man findet da schon auch deutliche ja, Homer-Rezeption. Zum Teil ist das dann sehr explizit, also der Tragödiendichter Aischylos sagt, seine Stücke, die er schreibt, seien Scheiben von den großen Mälern Homers. Also er hat sich Homer als Vorbild genommen für seine Dichtung und sagt, im Grunde genommen bin ich nur eine Kopie dieses allergrößten aller Dichters. Und so geht es dann weiter. Also Homer bleibt immer der Größte, der Urvater. Und man arbeitet sich an ihm ab, also dann auch in Rom. Also Vergil schreibt die Aeneis, die eben so eine Art Sequel ist. Ne? Also was passiert mit dem Helden Aeneas nach dem Trojanischen Krieg? Ovid schreibt in seinen Metamorphosen eine sogenannte kleine Ilias und eine kleine Odyssee. Das heißt, er erzählt die Ereignisse der Ilias und der Odyssee noch einmal nach, aber er erzählt sie aus der Perspektive anderer Personen. Also die Rezeption bleibt total intensiv. Wie sie in der Philosophie ist, darüber weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so viel, weil ich mich in der antiken Philosophie nicht besonders gut auskenne. Ich meine, Platon hat ja grundsätzlich eine eher kritische Haltung zu fiktionalem Erzählen, wobei er ja da wahrscheinlich vor allem also die dramatische Kunst meint und weniger das Epos.
Im Staat, ja, wird darauf, in der Politeia, ja, wird
Genau,
darauf rumgehackt, ja.
genau. Aristoteles hat immerhin Homer auch kommentiert. Also da gibt es eine Schrift zu homerischen Problemen. Also, naja, der ist einfach überall wichtig und dann natürlich auch in der nachantiken Rezeption.
Genau, deswegen wollte ich auch unbedingt hier über die Ilias und die Odyssee sprechen. Schauen wir dann in den zukünftigen Folgen nochmal, wenn uns das nochmal über den Weg läuft. Ich hätte noch eine Frage. Sie haben ganz am Anfang mal kurz eingestreut, dass Sie mittlerweile dieser, ich weiß nicht genau, welches Wort Sie benutzt haben, aber ich sage jetzt mal dieser Verkultung dieser frühen griechischen Texte so ein bisschen mit so einer Ambivalenz gegenüberstehen, also nachdem sie früher im Leben gehört haben, wie wichtig diese Texte alle sind und dann selber mit ihnen konfrontiert waren. Was meinen Sie genau damit?
Außer Frage, dass die griechische Literatur einen ganz großen Reichtum bietet und dass ich nach wie vor sehr begeistert davon bin. Aber dieses Narrativ von der Singularität der Griechen, das ist eben sehr gefährlich. Also das hat man sehr stark gemacht im 18., 19. Jahrhundert. Und da war eben die Identifikation Europas mit dem antiken Griechenland und dem antiken Rom war Teil so eines Überlegenheitsnarrativs über andere Kulturen. Also wenn man immer sagt, die Griechen haben die Demokratie erfunden, zum Beispiel, womit ja auch viele altsprachliche Schulen bis heute werben, ne, solche, sie haben das Theater erfunden, die haben die Demokratie erfunden und so, dann ist das, finde ich, hochproblematisch, denn erstens ist die griechische Demokratie nicht, was die Demokratie heute ist. Die hatten natürlich Sklaven und Frauen hatten keine Rechte und so. Zweitens gab es durchaus sehr viele monarchisch organisierte griechische Gesellschaften. Und drittens haben die Leute, die behaupten, die Griechen haben die Demokratie erfunden, sich nie ernsthaft beschäftigt mit außereuropäischen Kulturen und möglichen demokratischen Strukturen, die es vielleicht da gab. Also das ist so ein europäischer Chauvinismus, der eben diese Singularität der Griechen auch hervorhebt gegenüber anderen antiken Völkern. Also das haben schon zum Beispiel Friedrich August Wolff, das ist so ein Gründervater der Altertumswissenschaft, oder auch Wilhelm von Humboldt, die haben eben immer gern behauptet, die Griechen seien das einzige Volk mit echter Geisteskultur gewesen. Das ist ein Ausdruck von Wolff, im Gegensatz zu den Ägyptern und den orientalischen Gesellschaften und so weiter. Und aus dieser ja, chauvinistischen Rückprojektion, also der Überhöhung Europas gegenüber anderen Kulturen, speist sich dann eben auch das Narrativ dieser unfassbar großartigen griechischen Literatur. Und ich würde sagen, sie ist unfassbar großartig, aber eben nicht auf Kosten anderer Literaturen, anderer Sprachen und Gruppen.
Ja, da haben wir auch ein bisschen versucht, an dem diesem Eurozentrismus zu kratzen in den letzten Folgen. Wenn man jetzt aber sich mit dieser Literatur beschäftigen will, das wäre meine letzte Frage. Was würden Sie sagen, wie macht man das? Einfach eine Ilias-Version kaufen und mal loslegen? Oder hätten Sie Tipps dafür, wie man sich diesem Text nähert, wenn man jetzt Lust hat, sich mit ihm zu konfrontieren?
Ja, also ich würde erstmal nach einer lesbaren Übersetzung gucken. Da ist tatsächlich im deutschsprachigen Bereich ist das gar nicht so einfach. Also wenn jemand gerne Englisch liest, würde ich sehr zu den neuen Übersetzungen von Emily Wilson, die ausgesprochen so einen guten Flow haben. Also man kommt da gut in die Erzählung rein. Bei der Ilias gibt es eine mittlerweile auch schon irgendwie 25 Jahre alte Übersetzung, glaube ich, von Raoul Schrott, die wahnsinnig umstritten war, weil Raoul Schrott schon, sagen wir ehrlich, eher nachdichtet als wirklich genau übersetzt. Er macht es aber, finde ich, auf eine sehr kluge Art und Weise. Und ich habe die Übersetzung. Ich habe da oft mit Studierenden oder mit SchülerInnen gearbeitet, mit dieser Übersetzung, weil die da gut und flüssig durchgekommen sind. Ich glaube, da gibt es auch ein Hörbuch, was die ganz gerne mochten. So, das wäre mal der erste Schritt. Es gibt natürlich auch andere brauchbare deutsche Übersetzungen, aber man sollte auf jeden Fall erstmal reinlesen und gucken, kann ich mit dieser Sprache was anfangen oder schreckt mich das sofort ab? Dann wäre ich beim Lesen eines antiken Epos, wäre ich gnädig mit mir selbst. Also, wenn Sie eben zum Beispiel auf die 200 Verse Schiffskatalog stoßen, dann überblättern Sie die halt, wenn Ihnen das keinen Spaß macht. Es ist sicher immer gut, sich vorher einen Überblick zu verschaffen über die Struktur von so einem Werk. Also, ich weiß es. Das ist so ein bisschen heutzutage, hat man so wahnsinnige Angst vor Spoilern und will auf jeder Seite überrascht werden. Ich würde aber vorschlagen, bei der Odyssee und bei der Ilias sich zuerst mal einen Überblick zu verschaffen über die Handlungsstruktur. Und wenn Sie dann halt Gesänge und Gesänge und Gesänge haben, nur mit Schlachtszenen, die durchaus faszinierend sein können, aber wenn sie das eben nicht interessiert, dann überblättern sie die halt und gucken, wo geht's jetzt wieder weiter mit dem interpersonalen Konflikt, der mich vielleicht mehr interessiert. Also gerade zum Beispiel auch die Odyssee ist sehr gut portionierbar, ne? Da können Sie zum Beispiel nur die Abenteuererlebnisse lesen oder Sie können nur die Heimkehr von Odysseus zu Penelope lesen oder nur die Geschichte von seinem Sohn Telemachos. Also ich würde, glaube ich, den Anspruch aufgeben, das Ding von vorne bis hinten beim ersten Mal durchzulesen.
Alles klar. Dann sind das auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gnädige Hinweise, würde ich sagen. Auch ja, auch gnädig mit sich selbst sein. Das finde ich gut. Und es hat mir sehr, sehr viel eröffnet jetzt dieses Gespräch, Frau Wesselmann. Vielen, vielen Dank für Ihre ganzen Einblicke zur Ilias.
Ja, das danke. Ich freue mich auch. Also, ich bin ja schon sehr leidenschaftlich begeistert für die antike Literatur und ich freue mich immer, wenn man das einem größeren Publikum irgendwie nahebringen kann.
Ja, ich hoffe, das haben wir geschafft. Vielen Dank nochmal und wir anderen hören uns hier beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 € im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extrafolge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister. Wir reden über Philosophie. Lasst euch nicht verjagen.